Versetz dich doch mal in folgende Lage. Du kommst gerade von deiner Arbeit in Bern, von einer Sitzung, von einer Shoppingtour. Bahnhof Bern, 1:01 Uhr abends, Stoßzeit. Du zwängelst dich da zwischen den vielen Menschen in der Bahnhofshalle durch, hin Richtung Perron 4, wo du weißt, in 3 Minuten geht mein Zug in Richtung Thun, Spiez, Interlaken Ost. Du zwängelst dich zwischen Menschen hindurch. Du rennst die Bahnhofstreppe rauf zu Perron 4. Und also, wenn du kurz oben ankommst, fast oben angekommen, da versperrt dir ein Mann so Mitte 40, schlecht gekleidet, mit einer Bierdose in der Hand, den Weg, der da auf der obersten Treppenstufe sitzt. Geht dir durch den Kopf, du machst einen Bogen um ihn herum und wo du gerade in den Zug einsteigst, hörst du diesen Typen hinter dir noch den nächsten Passanten anquatschen. Du hast mir einen Stutz. Okay. Du steigst in den Zug ein, suchst dir einen freien Platz in diesem völlig überfüllten Zugwaggon. Und du merkst, dass diese Begegnung, diese kurze Begegnung mit diesem Straßenpenner dir irgendwie gerade den letzten Nerv geraubt hat. Jetzt sitzt der da einfach so blöd rum, quatscht die gutbürgerlichen Arbeiten auf ihrem Nachhauseweg an. Hast du mir noch einen Stutz? Und schiebt dann noch seine logische Begründung nach, gell, für was er diesen Stutz jetzt einsetzen will. Natürlich für die Notschlafstelle in Bern, für das Zugpilet, Bierdose in der Hand. Aha. Weiß genau, für was der mein gut verdienten Stutz einsetzen will. Gut. Hinsetzen, durchatmen, runterfahren. Während die Durchsage kommt, dass dein Zug sich einige Minuten verspäten wird, beobachtest du den Mann, der vis-à-vis bei dir im Coupé sitzt. Wie er so durch das Fenster schaut in Richtung dieses Straßenpenners und den Kopf schüttelt. Und vom Kopfschütteln deines Gegenübers ermutigt und bestätigt, erzählst du ihm, dass du dich eben auch gerade über diesen Typen so aufgeregt, genervt hast, wie der da einfach so blöd rumsitzt, allen den Weg versperrt rumhängt, nach Bier stinkt und nichts Besseres zu tun weiß, als sein Leben zu vergeuden. Jetzt schaut dich dieser Mann an, lächelt freundlich, nickt und sagt, ja, du hast recht, du hast schon recht, so kann man das natürlich auch sehen. Aber schau doch mal durch meine Augen. Das ist mein Sohn, der da sitzt. Und es zerbricht mir das Herz, wenn ich ihn so sehe. Mein Sohn, der hat so viel Potenzial, aber so viel ist in seinem Leben schiefgelaufen. Ganz früh in seiner Kindheit hat er seine Mutter verloren bei einem Autounfall. Er war mit dabei. Er hat seither hier eine große Narbe auf der Wange. Er wurde in der Schule stets gehänselt, auch in der Berufsschule hatte er es immer schwer. Und irgendwann hat es ihm ausgetickt, er hat sich von jedem, von allem losgesagt. Und jetzt, du siehst ihn, sein Leben ein einziger Scherbenhaufen. Ich sehne mich so danach, dass wir miteinander wieder sprechen dürfen, dass unsere Beziehung wieder in Ordnung kommt. Ich kämpfe dafür, dass er frei wird von seiner Alkoholsucht. Ich kämpfe dafür, dass er wieder anfangen darf zu leben. Ihr Lieben, glaubst du nicht auch, dass du diesen Straßenpenner in Bern von einer Sekunde auf die andere in einem völlig neuen Licht wahrnehmen würdest? Glaubst du nicht auch, dass dein Genervtsein von einer Sekunde auf die andere einem Anflug von tiefem Mitgefühl und Mitleid weichen würde? Dass innerhalb von einem Augenblick auf den anderen dieser Penner für dich nicht einfach nur noch ein Penner ist, sondern ein Mensch. Ein Mensch, der vom Leben gezeichnet da sitzt und nicht weiter weiß. Spürst du das Mitgefühl in deinem Herzen? Spürst du die Veränderung, welche der Blick des Vaters in deinem Herzen ausgelöst hat? Ich spüre, wir sind mitten in unserem Jahresmotto drin. die Welt mit Gottes Augen sehen, unsere Mitmenschen, unser Gegenüber, unsere Freunde mit Gottes Augen sehen. In der Bibel wird ganz oft von der frommen Elite erzählt, wie sie sich empört haben über Menschen, welche in ihren Augen das Leben nicht auf die Reihe kriegten. Die fromme Elite, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hatten für die Sünder, die Zöllner, die unreinen Menschen nur Empörung und Verachtung übrig. Und Jesus hat sich ganz viel mit dieser selbsternannten frommen Elite abgegeben. Er hat viel mit ihnen debattiert und er ging ganz hart mit ihnen, ihrer Selbstgerechtigkeit, ihrer Warnung des Gegenübers ins Gericht. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sahen die Menschen, die nicht so tickten wie sie, wie der genervte Penner aus der Geschichte, der Penner auf der Treppe in Bern. Aber was sah Jesus? Was sah Jesus in diesen von der frommen Elite verachteten Menschen? Ihr habt beim Eingang, oder die meisten von euch, denke ich, den Merkvers für die heutige Predigt erhalten. Ihr findet darauf die Antwort. Jesus sah die vielen Menschen mit den barmherzigen Augen des Vaters. Und er hatte großes Mitleid mit ihnen. Es waren seine Söhne und Töchter. Es waren seine Kinder. Es waren seine Geschöpfe und sie waren hilflos, gefangen, krank, gebeutelt, geknechtet, angeprangert, verstoßen, ziellos, wie Schafe ohne Hirten. Jesus sah die Menschen. Und er sah die Menschen durch die Augen des Vaters. Wir sehen Jesus in den Evangelien in ganz vielen Situationen, wie er von der Not und vom Leid der Menschen so berührt wird, dass er hemmungslos weint. Weißt du, Jesus hat nicht nur ganz am Schluss von seinem Leben, von seinem Auftrag am Kreuz für die Menschheit gelitten. Er litt auch im Dasein, er litt auch im Jetzt, in seinem Leben, mit den Menschen mit. Weißt du, welches der kürzeste Bibelvers ist, den es in der Bibel gibt? Er steht in Johannes 11, 35. Das sind zwei Worte. Ein Bibelvers, zwei Worte. Jesus weinte. Jesus weinte. In diesem Vers steckt drin, dass Jesus nicht ein gefühlloser Typ war, der einfach einen Auftrag zu erledigen hatte und so schnell wie möglich ihn abhaken wollte. Nein, Jesus war da, er nahm Anteil, er ließ sich auf die Menschen ein. Er interessierte sich für sie und ihre Situation. Er suchte den Einzelnen in der Masse und verstand es, ihn dort abzuholen, wo er sich befand. Die Frau am Brunnen mit ihrer Männergeschichte. Die blutflüssige Frau mit ihrer Krankheitsgeschichte, den Petrus mit seinem knochenharten Job als Fischer und so weiter. Und Jesus hat sich nicht verändert. Er hat sich nicht verändert. Er sucht auch dich heute Morgen. Er sieht dich. Er interessiert sich für dich und dein Leben. Und ich kann dir sagen, er versteht es auch heute noch, auch dich dort abzuholen, wo du dich heute mit deiner Geschichte befindest. Ich möchte noch mal ganz kurz auf dieses Beispiel vom Straßenpenner, vom Pendler und dem Vater in Bern zurückkommen. Ich hatte heute Morgen ganz stark das Gefühl, und es ist in Einklang mit dem, was wir auch schon von Marian gespürt haben, dass heute in unserem Gottesdienst Menschen sitzen, die können sich nicht mit dem Pendler identifizieren, sondern die identifizieren sich vielmehr mit diesem obdachlosen Mann, auf der Treppe in Bern, für den die Bierdose in der Hand wie ein Symbol wurde für Resignation, Ziellosigkeit und nicht weiter wissen. Ich habe das Gefühl, dass heute Morgen Menschen da sind, die lechzen nach diesem barmherzigen Blick des Vaters. Diesen Blick voller Liebe, voller Mitgefühl, voller Anteilnahme. Die lechzen aber auch nach Mitmenschen, nach Brüdern und Schwestern, die sie nicht übersehen. Die stehen bleiben, die Anteil nehmen, die Interesse zeigen, nicht einfach weitergehen und die sie mit dem liebenden Blick des Vaters ansehen. Wäre es möglich, dass wir uns kurz eine Zeit nehmen, Eine Minute, zwei Minuten, wo wir still werden, die Augen schließen und uns diesem Blick von Jesus aussetzen. Diesen barmherzigen Blick des Vaters unterziehen. Und vielleicht schenkt dir ja Gott genau in diesem Moment der Stille den Blick für jemanden, der hier in unserem Gottesdienst sitzt und still danach schreit, gesehen zu werden, angesprochen zu werden. Danach schreit, dass jemand ihn sieht, nachfragt, hey, wie geht es dir? Danach draußen im Café, im Foyer, der nicht einfach weiterzieht. Wir nehmen uns eine Minute, zwei Minuten und werden still, unterziehen uns diesem barmherzigen Blick des Vaters oder lassen uns seinen Blick für einen Mitmenschen in unserer Mitte schenken. Vater, es begeistert mich, dass du mich im Blick hast, dass du einen jeden Einzelnen im Blick hast und du hast uns nicht nur im Blick, sondern du siehst uns an. Du interessierst dich für uns. Du nimmst Anteil, weil ich dir wichtig bin, weil wir dir wichtig sind. Ich danke dir dafür. Amen. Wir befinden uns im vierten Teil unserer Predigtserie Leben für meine Freunde. Heute ganz konkret zum Thema meine Freunde für Jesus gewinnen, indem ich mich für sie interessiere. Und keine Angst, ich komme nicht jetzt erst zur eigentlichen Predigt, sondern wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin in unserem Thema, denn wir durften durch diese Anfangsgeschichte schon etwas ganz Zentrales spüren. Das Wissen, was in einem Menschenleben abgeht, was im Leben meiner Freunde geschieht, geschehen ist, seine Geschichte kennen, das kann dich zu einem erbarmungsvollen Menschen machen. Nicht Wissen zu einem harten und unbarmherzigen Menschen. Und das ist der erste Punkt, den wir uns verinnerlichen möchten. Wissen weckt Verständnis. Verständnis weckt Erbarmen. Verständnis und Erbarmen sind aber die Schlüssel, damit sich unsere Freunde uns und Jesus gegenüber öffnen können. Wenn wir von jemandem lernen können, wie wir uns für unsere Freunde echt interessieren können, dann von Jesus. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, die sich so in Matthäus Kapitel 9, die Verse 9 bis 13 zugetragen hat. Nachdem Jesus im Haus des Petrus war und dort diesen Gelähmten geheilt hat, der da mega cool von oben von seinen Freunden hinabgelassen wurde, da begegnete Jesus einem Mann, der am Zollhaus saß und Matthäus hieß. Er sieht ihn an und spricht, folge mir. Die Bibel, die steckt voller Details, die wir ganz rasch überlesen. Da heißt es, und Jesus sieht den Matthäus an. So viel Wertschätzung steckt in dieser einen Aussage. Jesus sieht den Matthäus an. Und ich kann dir sagen, wer von Jesus angesehen wird, der ist eine angesehene Person. Und weil auch du von Jesus angesehen wirst, bist auch du eine angesehene Person. Hey, Hannah, cool. Jesus geht auf ihn zu. Und ich weiß nicht, was Jesus alles in dieser Person Matthäus gesehen hat. Aber da geschah irgendetwas zwischen Jesus und Matthäus. Da sprang ein Funken. Jesus spricht ihn an und sagt zwei Worte, folge mir. Und Matthäus geht darauf ein. Schon noch eindrücklich, wenn man das so liest, oder? Und das gibt es tatsächlich, dass Jesus in ein Leben eines Menschen hineintritt. Die Person ist vorbereitet, er versteht es ohne großes Blabla und übergibt sein Leben Jesus.
Henna,
cool. Aber das ist die Ausnahme, das wissen wir auch. In der Bibel übrigens auch. Meistens ist es ein Prozess, den die Menschen gehen. Ich habe mich gefragt, was es denn gewesen sein könnte, dass Matthäus kurzum sein gesichertes Einkommen alles so aufgegeben hat und Jesus nachfolgt, der da plötzlich auftaucht. Und wenn ich so versuche, mich in diese Person Matthäus hineinzuversetzen, oder? Dieser Mann, der auf krumme Art und Weise irgendwie sein Geld verdient hat, der ausgestoßen war, verachtet war von seiner eigenen Gruppe, von seinen eigenen Landsleuten, weil er mit den Römern kooperierte, weil er ihnen das Geld aus dem Sack zog, der als Unreiner beschimpft wurde, mit Mördern, mit Sünden, mit Räubern in einen Topf gesteckt war, der ausgeschlossen war aus der Gemeinschaft der Gläubigen, kein Anrecht hatte, in die Synagoge zu gehen. Er hatte eine super Stellung, von seiner Stellung her war er definitiv ein Jemand, aber von seiner sozialen Stellung ein Niemand. Denn er hatte kein Verständnis, bekam kein Verständnis, hatte niemanden an der Seite, der ihm Sympathien vermittelte. Und jetzt kommt Jesus und vermittelt ihm, hey, ich sehe in jedem Fall noch einen ganz anderen Menschen. Vielleicht hat dieser Matthäus gespürt, dass Jesus nicht zuerst sein ganzes Versagen sieht, sondern der sieht mich als Mensch. Der sieht mich als Mensch, der Nöte und Kämpfe und Sorgen und Freude und Siege hat. Wir wissen es nicht, aber wir können lesen, wie die Geschichte weitergeht. Da steht, und es geschah, als er im Haus des Matthäus zu Tisch lag. Auch wieder typisch, Jesus ist zu Matthäus heimgegangen und hat gesagt, hey, Matthäus, wo wohnst du eigentlich? In was für einem Umfeld bewegst du dich? Wo gehst du ein und aus? Ich möchte wissen, wie es bei dir zu Hause aussieht, wie es innerhalb deiner Mauern, deiner Fassade aussieht, innerhalb von dem, was die Menschen nur von außen kennen. Mich interessiert das. Ich möchte das kennenlernen. Und wenn man im Orient zusammen isst und zusammen isst, dann lag man ja zu Tisch, oder? So, ich mache es mir da etwas gemütlich. Dann lag man. Und mir ist das unerhört sympathisch. Gut, ich weiß nicht, wie man da essen kann, ohne eine Riesensauerei zu machen. Aber es zeigt uns doch etwas. Habt ihr das Gefühl, dass ich jetzt gerade wieder aufstehe und weggehe? Nein. Diese Leute, die hatten anscheinend Zeit. Nicht einfach Fast Food. Nicht einfach einen Kaffee trinken, sondern Zeit, Stunden miteinander. Tischgemeinschaft. Das ist doch der Ort, wo man austauschen kann. Das ist doch der Ort, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Du, wie geht es dir eigentlich? Erzähl doch mal. Was bereitet dir Freude? Wo stehst du so an? Wie hast du es denn in deiner Ehe? Wie geht es mit deinen Kindern? Erzähl doch mal. Tischgemeinschaft, ob jetzt wie im Orient liegend oder wie bei uns sitzen, spielt gar keine Rolle. Aber das ist doch der Ort, wo man sich öffnen kann, wo man erzählen darf. Gut, wir lesen in Kapitel 9 nicht, um was sich die Gespräche von Matthäus und Jesus da gedreht haben. Vielleicht hat Jesus den Matthäus gefragt, hey Matthäus, erzähl mir doch was über deinen Alltag. Ich weiß, du bist Zöllner. Das ist ja nicht immer ganz einfach, oder? Aber wie kam es denn, dass du Zöllner wurdest? Wie ist denn deine Geschichte? Erzähl mir mal über deinen spannenden Job. Was macht bereitet dir Mühe? Was ist eigentlich spannend an diesem Job? Ich habe dich ja schon gesehen, oder? Mit der Feder in der Hand, Milchbüchli aufgeschlagen. Aber was machst du eigentlich? Matthäus, erzähl mir doch mal, wie es ist, so am Rand der Gesellschaft zu sein. Das muss doch sicher schwierig sein für dich. Oder erzähl mir mal etwas über deine Wunden im Leben. Weißt du, ich kenne kein Leben, das so locker vom Hocker happy clappy läuft. Erzähl doch mal, wie geht es dir? Vielleicht hat Jesus auch gefragt, Matthäus, erzähl mir mal etwas über deine geistliche Reise. Wo stehst du eigentlich? Was hast du mit Gott, mit dem Vater am Hut? Kennst du den überhaupt? Wir wissen nicht, was sie da diskutiert haben. Aber ich denke, dass Jesus in diese Tiefen vorgedrungen ist und nicht einfach beim Smalltalk stehen geblieben war, über die gute Lasagne, den guten Wein oder bei diesem schönen Wetter und den Schneeverhältnissen nur gefragt hat, hey, Matthäus, wo gehst du Skifahren? Nein, ich glaube, in diese Tiefen ist Jesus vorgedrungen. Und dann lesen wir weiter. Und es geschah, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen mit Jesus und seinen Jüngern am Tisch. Was für eine Gemeinschaft, gell? Es ist interessant, dass hier steht Zöllner und Sünder, das ist ein Doppelbegriff, den wir eigentlich austauschen können. Jeder Zöllner war ein Sünder, nicht jeder Sünder ein Zöllner, aber jeder Zöllner ein Sünder. Dieser Doppelbegriff, der steht da und alle dazumal, denen war völlig klar, was dieser Doppelbegriff bedeutet. Wer da mit Matthäus und Jesus zu Tisch lag, der hatte sein Leben verbockt. Das waren die Losers. Das waren die Versager, diejenigen, die ihr Leben irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und Jesus mittendrin. Das ist doch cool, das begeistert mich. Jesus ist mittendrin. Der dachte ganz offensichtlich nicht, oh, da könnte ich mich anstecken, das darf ich nicht, das soll ich nicht. Nein, es macht den Anschein, dass er sich wohlfühlt. Für die Pferdeliebhaber unter uns, man weiß ja von den Pferden, dass die sich nur hinlegen, wenn sie sich wohlfühlen. Oder? Jesus lag auch da. Gut, ich sage nicht, dass Jesus ein Pferd war, aber man spürt etwas. Er fühlt sich wohl unter diesen Menschen. Was für ein krasser Gegensatz zwischen dem, was die fromme Elite sagte und Jesus vorlebte. Du musst dir das mal reinziehen, nur ganz kurz. Reinigungsvorschriften, Zeremonien, noch und nöcher, um im Tempel Gott zu begegnen. Und jetzt kommt Gott auf diese Erde und setzt sich mitten unter die Sünder. Als die Pharisäer das sahen, empörten sie sich und fragten seine Jünger, du, warum ist denn euer Meister mit diesen Zöllnern und diesen Sündern, diesem Pack? Wisst ihr, was Jesus hier tat? Das war nicht normal. Das war man sich nicht gewohnt von der frommen Elite. Die sagten, hey, wir müssen uns abgrenzen, wir müssen Mauern bauen, nicht Brücken zu den Menschen. Mauern, wir könnten uns ja anstecken. Die dachten, es sei wie bei den Mandarinchen. Kennst du das? Du gehst und kaufst ein Kilo Mandarinchen, tust es in eine Schale rein, aber wehe, ein Mandarinchen ist verschimmelt. Es gibt ein Schimmelmandarinchen, dann macht das wupp, schwupp, wupp. Und innerhalb von 2 Tagen sind alle Mandarinchen verschimmelt. So dachten die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir stecken uns an. Jesus dachte ganz anders. Der sagte, hey, ich bin ein gesundes Mandarinchen und ich stecke die an, ich gehe zu denen, die werden alle gesund. So tickte Jesus. Und er geht zu diesen Menschen und er interessiert sich für ihr Leben, aber die fromme Elite, die macht Stunk. Und dann sagt Jesus etwas. Als Jesus dies hörte, sagte er, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Irgendwie ganz eine heiße Aussage von Jesus, die er da bringt. Und wir könnten ja sagen, dass Jesus da sagt, ja, die Sünder, die Zöllner, die brauchen mich. Die brauchen den Arzt. Aber hat Jesus nicht auch allen anderen, hält Jesus nicht auch uns einen Spiegel vor die Nase und fragt auch uns, hey, könnt ihr es wirklich alleine? Braucht ihr denn niemanden, der sich um euch kümmert, um eure Nöte, um eure Schuld? Könnt ihr es wirklich ohne Gott? Ich habe mal von einem Arzt gehört, der hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, eigentlich ist jeder Mensch krank. Spielt gar keine Rolle, ob drinnen oder draußen, alle sind krank. Die Frage ist nur, ob eine Diagnose vorliegt oder nicht. Ob wir es wissen oder nicht. Könnte es sein, dass wir alle krank sind? Brauchen wir diesen Jesus? Brauchen wir das Kreuz? Brauchen wir seine Vergebung? Brauchen wir seine Gerechtigkeit, die er uns schenkt, nicht alle? Und anschließend sagt er weiter, geht aber hin und lernt, was es heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Das war ein Satz, der mich herausgefordert hat. Auf Deutsch heißt es vielleicht, Leute, mir gefällt eure Barmherzigkeit, euer Mitleid, euer Mitgefühl, das ihr euch oder gegenseitig zeigt. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wer von euch mag sich an die Predigtserie erinnern, die wir vor dieser Serie 42 Tage Leben für meine Freunde hier in der Pfimifrutigen hielten? Wie hieß die Predigtserie? Ja, nee, Lukas, du zählst nicht. Oh. Irgendjemand. Jawohl, Gottes großer Plan. Wie hieß die Predigtserie davor? Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wie hieß die davor? Okay. Wenn ich euch fragen würde, was denn meine Brüder Lukas, Bask, Stufi und auch Rahel vor 2 Jahren gepredigt haben, ihr hättet keine Ahnung. Stimmt's? Schaut mal, Worte, eine Predigt, die vergessen wir sowas von schnell. Wenn ich dich aber jetzt fragen würde oder dich bitten würde, überleg dir mal eine Situation, wo es dir richtig mies ging. Wo dich das Leben mit Füßen trat. Wer hat dich da besucht? Wer hat dich angerufen und nachgefragt? Wer hat dich zum Mittagessen eingeladen und dir signalisiert, dass du ihm wichtig bist und er sich für deine Lage interessiert? Es kann Jahre zurückliegen, aber diese Namen vergessen wir nicht. Freunde, die da waren. Freunde, die zugehört haben. Freunde, die sich für mich interessiert haben, die Fragen gestellt haben. Und zwar Fragen, die tiefer gingen, weil sie wissen, wie es mir geht. Jesus sagt, Leute, eure Barmherzigkeit ist der entscheidende Schlüssel. Weißt du, wieso? An einem barmherzigen Menschen öffnest du gerne dein Herz. Und wenn das für mich gilt, ich kann dir sagen, dann gilt das auch für unsere nichtchristlichen Freunde. Ich glaube, es ist eine Grundwahrheit, dass sich unsere Freunde erst für den Glauben anfangen zu interessieren, wenn sie spüren, dass ich mich für sie interessiere und sie mir wichtig sind. Wir sind ja dran am Lernen, wie wir unsere Freunde für Jesus gewinnen können. Und ich möchte zum ersten Punkt noch einige praktische Dinge hinzufügen, welche wir aus dieser Geschichte aus Matthäus 9 für den Umgang mit unseren Freunden lernen können. Interessiere dich für Menschen heißt Menschen ansehen, ihnen Ansehen schenken. Ansehen bedarf Zeit, es bedarf Kraft. Es bedarf einem bewussten Stehenbleiben. Und Leute, ich habe das Gefühl, dass wir oftmals so wenig Zeit haben, genau das zu tun. Wir haben es letzte Woche von Lukas gehört. Wir haben keine Zeit, stehen zu bleiben, anzusehen. Es gibt einen ganz berühmten Satz, den habt ihr sicher auch schon gehört von einem Indianer, der sagt, urteile nie über einen Menschen, bevor du nicht zumindest einen Mond oder einen Monat lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Kennst du den? Einen Menschen, unsere Freunde ansehen, heißt sich auf den anderen einlassen, sich in seine Lage versetzen. Lukas, bist du spontan? Darf ich mal deinen Schuh haben? Den rechten gerne. Ich habe gedacht, ja, oder schaut, danke vielmals. Lukas, der ist nicht nur mein Gemeindeleiter, mein Pastor, auch nicht nur mein Arbeitskollege, der ist auch mein Freund. Und ich habe gedacht, ich stehe mal in deinen Schuh rein. Okay, versuche ich das mal. Mann, du hast ziemlich große Latsche. Gut, kann man sagen, oder? Große Verantwortung, große Füße. Naja, wenn das so wäre, dann müsste wahrscheinlich jede Hausfrau und Mutter Größe 58 an den Füßen tragen. Gut. Große Füße. Du hast zwar große Schuhe, Lukas, aber ich habe ein breites Riss und ich spüre da vorne doch etwas Druck. Ich denke, dieser Druck hat auch mit deiner Verantwortung zu tun. Du hast viel Verantwortung. Viel Verantwortung als Gemeindeleiter, viel Verantwortung in deiner Familie, in deinem Umfeld. Das spüre ich, wenn ich da in deinen Schuhen stehe. Wo ist dieser Schuh letzte Woche hingelaufen? Wohin hat er sich bewegt? Er ist ziemlich warm. Der ist heiß gelaufen. Lukas hatte letzte Woche seine Gebets- und Fastenwoche. Und ich denke, du bist viel spazieren gegangen, wie ich dich kenne, und hast gebetet. Weißt du, Lukas, hey, wir haben einen Gemeindeleiter, der betet viel. Der macht dann seine Runden im Gant und steht für dich, steht für uns als Gemeinde ein. Wenn du im Schuh von Lukas stehst, dann merkst du etwas von dieser Hingabe, das unser Gemeindeleiter für dich, für mich hat. Ich danke dir, Lukas. Deine Schuhe, die sind jetzt keine, sind das deine Sonntagsschuhe? Okay, aber sie sehen ziemlich gut aus, ziemlich gepflegt. Und das ist auch etwas, das Lukas ausmacht. Der ist gewissenhaft, der ist gut vorbereitet, der weiß, was er sagen will. Der ist genau, das ist eine Gabe von dir, Lukas. Das nimmt man wahr, wenn man mal im Schuh von Lukas steht, in seinem Leben. So, jetzt ziehe ich das wieder mal ab. Gebe dir diesen Schuh zurück. In den Schuh eines Freundes stehen. Und jetzt mache ich noch etwas, das fällt uns Männer ja ganz schwierig. Ich möchte mal noch in einen Schuh einer Frau hineinstehen. Schnapp mir mal auch jemand da vorne. Muriel, darf ich deinen Schuh mal haben? Das wird jetzt etwas kompliziert, glaube ich. Aber nicht wegen deinem Schuh, sondern wegen meiner Fußgröße. Mal schauen. Okay. Ja, ziemlich eng. Wow. Ziemlich viele Druckstellen. Gut. Ja, auch viel Verantwortung, Muriel. Nehme ich da wahr. Ja, Muriel, die hat ein kleines KMU zu Hause. Das nennt sich Familie. Viel Verantwortung. Du sorgst auch noch für den Lebensunterhalt, gell? Du gehst auch noch arbeiten. Das ist auch eine Bürde. Eine Bürde, die Muriel trägt. Stufi unterstützen, den Rücken stärken. Ihn auch mal abhören, wenn er, der kommt auch mal gereizt nach Hause, gell? Ich hoffe nicht wegen uns. Aber das ist eine große Verantwortung, die du trägst. Und du machst das gut. Du machst es wirklich gut. Was beschäftigt Muriel denn sonst noch? Was spürt man, wenn man in diesem Schuh steht? Ich denke, der Umzug, gell, nach Interlaken, der beschäftigt dich. Wie wird das? Wie wird das mit der neuen Wohnung? Geht es finanziell auf? Wie werden es die Kinder haben mit neuem Umfeld, neuer Kindergarten, Schule? Wie geht der Übergang von Dave zu Stufi, von deinem Vater? Matcht das? Das ist, ja. Was beschäftigt denn Muriel? Ich sehe, das ist nur einen kurzen Moment, wo ich in einen Schuh eines Freundes hineinstehe. Ich gebe dir den lieber zurück. Danke vielmal. Es ist nur ein kleiner Moment, wo ich in einen Schuh eines Freundes hineinstehe, mich versuche, mit ihm auseinanderzusetzen, mich mit ihm zu identifizieren, seine Fragen zu meinen Fragen werden zu lassen. Und natürlich ist das alles nur ein Vergleich. Aber spüren wir nicht alle, wie wir es uns selber wünschen, dass Menschen da sind, die auch mal in meine Schuhe hineinstehen, die auch an meinem Leben Anteil nehmen, einen Moment lang mitempfinden, nachempfinden, wie es heißt, in meinem Leben zu stehen, meine Verantwortung zu tragen. Wie wir es uns wünschen, Menschen um uns zu haben, die sich echt für uns interessieren. Die richtigen Fragen stellen und die tiefer gehen, diese Fragen. In die Schuhe meiner Freunde stehen heißt, ich komme zu dir in deine Welt. Ich identifiziere mich mit dir, ich verbinde meine Erfahrungen mit deinen Erlebnissen und ich versuche mitzuempfinden. Sich für Menschen, sich für unsere Freunde interessieren, heißt auch Anteil nehmen und durch Fragen die Geschichte im Lebensrucksack unserer Freunde verstehen lernen. Ich war als junger Mann in Costa Rica für 3 Monate und habe da 3 Monate gesurft und Spanisch gelernt. Ich hatte einen Schweizer Lehrer, der mir Spanisch beigebracht hat, und der wusste, ich bin Christ. Und wir haben oft am Abend beim Kaffee noch gemeinsam ausgetauscht über den Glauben, über die Kirche, über Religion und so weiter. Und ich habe immer gespürt, da ist ein Widerstand, der ist immer so sarkastisch und genervt und gereizt. Und ich wurde aus diesem Lehrer nicht schlau. Und dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen. Ja, warum bist du denn auf Costa Rica ausgewandert? Was hast du erlebt? Was sind die Gründe? Wie geht es dir? Und er hat sich langsam nah diesmal geöffnet und hat mir seine Geschichte erzählt. Als junger Mann ging er auch in eine Kirche. Er hat in einer Gemeinde den kirchlichen Unterricht besucht und hat schon als junger Mann immer wieder kritische Fragen gestellt. Und das hat den Pastor genervt. Und eines Morgens im KW-Unterricht war der Pastor so genervt, dass er seine Bibel genommen hat und diesem jungen Teenager mit der Bibel eins über die Rübe gezogen hat. An diesem Morgen hat sich dieser junge Teenager geschworen, ich werde nie mehr einen Fuß über die Türschwelle in eine Kirche hineinsetzen. Und für mich ist Gott tot. Es gibt ihn nicht. Er hat kein Anrecht an meinem Leben. Kann ich sagen, nachdem ich diese Geschichte gehört hatte, sah ich diesen Mann mit ganz anderen Augen. Der war verletzt, der war gezeichnet, der war frustriert, der war empört, der war wütend. Seine Geschichte hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Wie brutal ist es, wenn wir Christen kommen und sagen, du musst einfach so oder dieses oder jenes, und wir haben keine Ahnung, was für eine Geschichte ein Mensch im Lebensrucksack mitträgt. Warum da Wut ist, warum da Ablehnung ist, warum da keine Offenheit herrscht. Und daher ist es ein so wichtiger Wert, dass wir uns für unsere Freunde interessieren und für ihre Lebensgeschichte. Und wissen, wo sie auf ihrem geistlichen Weg stehen. Es gibt eine Grafik in unserem Teilnehmerheft für die kleinen Gruppen. Da könnt ihr dann am Mittwoch darüber austauschen, der genau diesen Aspekt ausdrückt. Nicht jeder unserer Freunde steht am gleichen Ort. Nicht jeder unserer Freunde braucht dasselbe. Wir können die Schritte nicht überspringen, ohne hartherzig zu sein. Sondern wir müssen unsere Freunde dort an der Hand nehmen, wo sie sich auf ihrem Glaubens- oder auch Unglaubensprozess auf diesem Weg befinden. Es geht darum zu verstehen, wo jemand auf seiner geistlichen Reise steht. Und je nachdem, wo unsere Freunde stehen, haben sie andere Fragen, brauchen andere Hilfestellungen. Stell dir vor, du gehst zum Arzt. Und ohne eine einzige Frage zu stellen, verschreibt er dir Antibiotika. Gut, wenn das geschieht, dann weißt du, du bist in Südamerika angelangt. Dort passiert das nämlich noch und nöcher, die geben dir Antibiotika, ohne zu fragen, was du hast. Aber lieber Doktor, ich habe doch Fußpilz. Ich brauche Labisil, kein Antibiotika. Würdest du mich fragen, dann könntest du mir auch zielgerichtete Hilfestellung bieten. Unsere Freunde, die Hilfestellung bieten, die ihrem Standort auf ihrem geistlichen Weg entspricht. Sich echt für Menschen interessieren heißt Fragen stellen, Anteil nehmen und sie dort abholen, wo sie auf ihrem Glaubensweg stehen. Ich möchte zusammenfassen. Schau die Menschen an und gib ihnen Wertschätzung. Nimm echt Anteil am Leben und stelle Fragen und diene den Menschen mit Barmherzigkeit. Weißt du, wenn Verletzungen da sind und du darum weißt, dann kannst du ganz anders reagieren. Du kannst von Gott erzählen, der anders ist, als sie ihn kennengelernt haben. Du kannst Fragen stellen. Du kannst barmherzig sein. Aber wenn ich einfach wie ein Pöstler die Werbung in den Lebensbriefkasten meiner Freunde hineinschmeiße, ohne mich darum zu kümmern, ob da ein Riesenstopp, keine Werbung, ein Schild steht, aufgrund von vielen Verletzungen, von schlechten Erfahrungen, von Angst in Bezug auf Gott und die Gemeinde. Ich kann euch sagen, wenn wir so agieren, dann werden wir nicht nur nichts ausrichten, sondern wir werden Ablehnung und Unverständnis aufgrund von unserer Unsensibilität fördern. Und gerade deshalb möchte ich zum Schluss noch einige Verse aus 1. Korinther 13 lesen. Und ich glaube, dass diese Verse ganz gut zu unserem Abschluss passen. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Die Liebe prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Die Liebe ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern sie freut sich mit, wenn jemand das Recht tut. Die Liebe gibt niemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für den anderen. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Jesus, ich danke dir, dass du ein solch großes Interesse an uns hast. Dass du uns immer zuerst verstehen willst. Bitte lehre uns, echtes Interesse zu zeigen. Lehre uns, dass das ein Schlüssel ist zu dem Herzen unserer Freunde. Und hilf uns dabei, wir können das nicht alleine. Schenk uns immer wieder deine Interesse, Liebe. Schenk uns immer wieder deinen barmherzigen Blick. Und hilf uns, dass wir konkret werden dürfen. Dass wir Interesse zeigen dürfen, dass wir auf Augenhöhe begegnen dürfen und unsere Freunde mit dem liebenden Blick des Vaters sehen dürfen. Amen. Wir werden jetzt eine Strophe singen, aber ich möchte euch nicht ohne einen Auftrag diese Woche entlassen. Nach dem Gottesdienst im Foyer, geh auf diesen Menschen zu, den Gott dir in der kurzen Stille am Anfang der Predigt gezeigt hat. Sprich ihn an. Frage nach. Oder nimm dein Nadel in die Hand und schreibe ein WhatsApp einem Freund, einem Arbeitskollegen und frage nach, wie es ihm geht. Werde konkret. Und bleibe konkret in dieser Woche. Zeige Interesse und zeige Anteilnahme. Zeige Barmherzigkeit. Gott soll uns dabei helfen.